Herzlich willkommen zum facettenreichen Podcast Das Herz einer Frau. Kommunikation, Emotionen und Temperamente. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das Herz einer Frau. Mein Name ist Kim Jasmin und heute spreche ich mit Tatjana Krämer. Ich habe diese Frau getroffen in einem kleinen Café. Sie war gerade dabei, ihr Online-Programm zu entwickeln, und zwar ist das Thema Liebe. Und vielleicht haben viele diesen Begriff schon so oft gehört und denken sich, oh Mann, ey, das ist so abgelutscht. Nein, ich finde, diese Frau hat ein wirklich ganz, ganz tolles Programm entwickelt. Es nennt sich Beziehung 4.0. Es befasst sich ganz viel mit der Generation Beziehungsunfähig. Und aber auch, was wir tun können, um uns wieder fähiger zu machen, Lust auf Beziehungen zu haben und wieder neugieriger zu werden. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich so drauf. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. So sehr, sehr schön, dass es geklappt hat, dass wir hier jetzt auf meiner Couch sitzen.
Definitiv.
Genau. Und über ein ganz, ganz großes und wie ich persönlich finde, sehr wichtiges Thema heute sprechen, die Liebe. Du selbst, wie würdest du dich nennen, wenn du deinen Beruf beschreiben müsstest?
Ich würde mich Coach nennen. Ganz, ganz easy.
Ganz, ganz easy.
Ganz okay. Easy, kein Schnickschnack.
Okay, ganz easy, kein Schnickschnack. Wir gehen nachher noch detaillierter auf dein Programm ein. Aber die erste Frage, die ich an dich habe, ist, wie du dich mit dem Thema, also dein Thema ist Liebe, dein Thema ist Beziehung, wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist und auch dazu heute zu coachen.
Das war eine lange Reise. Das war wirklich eine sehr, sehr lange Reise. Und wie bin ich? Ich glaube so 2015 oder so. 2015 fing das an, so ein bisschen die Reise nach, was ist die Berufung? Was ist meine Berufung? Was ist das, was ich irgendwie im Inneren in mir trage und was raus muss? Ich habe sehr vieles davor gemacht.
Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich damit zu befassen, Berufung zu finden?
Also ich meine, okay. Ich hatte zu der damaligen Zeit BWL studiert, hatte ein Praktikum bei PwC in der Wirtschaftsprüfung gehabt und war so ganz krass darauf fokussiert, da einzusteigen, irgendwie meinen Steuerberater zu machen. Oh mein Gott, ich sage das so weit weg. Und habe mir aber dann mitten im Praktikum meinen Fußknöchel gebrochen beim Bouldern. Und war dann irgendwie 6 oder 8 Wochen war ich weg vom Fenster, bin zurückgekommen und wusste, meine Chancen, da übernommen zu werden, sind jetzt relativ klein geworden. Die haben mich dann auch nicht übernommen. Ich habe auch während dem Praktikum geschnallt, das ist das nicht, was ich machen will. Das ist einfach so... Ich fand das so sinnlos. Es war wirklich, ich saß im Büro, es kam gerade Frühling auf. Ich habe rausgeguckt aus dem Fenster und dachte mir, und ich suche hier irgendwelche Summen von irgendwelchen Bankkonten zu sammeln, die mich irgendwie so null interessieren. Und dachte mir, das kann es nicht sein. So, das kann es einfach nicht sein. Und dann musste ich mir halt überlegen, okay, Was ist das dann? Also was, wenn das nicht da ist und auch die anderen, was weiß ich, wie viele Sachen, die ich angefangen habe. Und habe mich dann irgendwie auf die Reise gemacht. Ich habe mich wirklich auf so eine, habe mich einfach damit auseinandergesetzt, was ist dahinter.
Gehen wir mal an den Anfang der Reise zurück. Das kennen bestimmt auch viele da draußen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die eine oder andere Frau denkt, wow, vielleicht befindet sie sich gerade in exakt der gleichen Situation. Der Gegenwind, der da von draußen kommt. Vielleicht erstmal so der ein oder andere Satz, wie kannst du das machen und die Sicherheit. Wie bist du mit all diesen vielleicht auch Zweifeln, auch Ängsten umgegangen ganz am Anfang? Oder kanntest du das gar nicht?
Ich glaube, der Schmerz in der anderen Situation drin zu bleiben, war viel zu schmerzhaft. Stimmt, weil das war irgendwie Winter 2015, 2016. Ich musste meine Bachelorarbeit abgeben. Das war irgendwie das letzte Ding von dem BWL-Studium. Und ich saß so da und ich konnte einfach nicht schreiben. Es hat einfach nicht geklappt. Da war irgendwie schon kurz vor Ende so ungefähr. Und ich habe noch gar nichts geschrieben. Und ich dachte mir, nee, Mann, das ist das. Das war einfach viel zu, es hat viel zu sehr wehgetan. Ich konnte mich da einfach nicht damit beschäftigen. Und habe gesagt, okay, ich exmatrikuliere mich. Und schreibe. Alles, was ich immer wollte im Leben, war schreiben. Das habe ich auch seit 2015 wirklich zu so einem integralen Bestandteil meines Lebens gemacht.
Das heißt?
ich schreibe jeden Tag. So, ich schreibe jeden Tag. Und habe mich exmatrikuliert und gesagt, pass auf, ich gebe mir jetzt irgendwie ein Jahr Zeit oder ein halbes Jahr, wie auch immer, und gucke, schaue mir das einfach an, wie das ist, jeden Tag sich hinzusetzen und an einer bestimmten Thematik, also in einem Buch zu schreiben, also wirklich so ein Projekt. Wie das, ob mir das liegt, was es so ist, ob ich so ein Leben mir vorstellen könnte, alles so ungefähr. Und ich hatte dann noch weiterhin mein, ich habe mich, glaube ich, für Mathe oder Physik noch irgendwie an der TU
immatrikuliert. Da war dann doch noch so die Verbindung zu BWL.
Ja,
und
ja, klar. Hab mich einfach da immatrikuliert für irgendwas, damit ich einfach nur, nur für irgendwas. Das war wirklich, ich bin da nie hingegangen. Okay. Einfach nur, dass ich meinen Werkstudentenjob weiterhin behalte und da ein bisschen Kohle reinkommt. Genau. Und ich dann aber den restlichen Zeit wirklich nur dem Schreiben widme. Mhm. So hat es ein bisschen angefangen. So hat diese Reise angefangen. Das heißt, ich hatte noch ein bisschen, habe ich mir Sicherheit gegönnt, ne, mit dem Job, mit dem Studiert bleiben, blablabla. Und habe aber dann ausprobiert, wie es ist, das zu machen, was ich mir einbilde oder wie auch immer machen zu wollen.
Und worüber hast du geschrieben?
Über das Praktikum bei PwC.
Ja, aber man muss ja erstmal ein Thema finden. So.
Weil für mich war das war klar, es wird kein Herzensbuch. Ja. Ne? Es wird einfach nur, es ist so ein Freischwimmversuch. Ne? Das ist so wie Trockenschwimmübung, Trockenschwimmübung. Zu gucken, liegt mir das? Und zwar mit dem Gewissen, also oder mit dem Gefühl, das kann man auch verkaufen, weil ich selbst vor ein paar Jahren so ein Buch mal gesucht habe, weil ich wissen wollte, okay, wieso ist da so ein Hype? Wieso wollen da alle hin? Was ist so geil daran? Und da dachte ich mir, okay, ich schreibe das einfach.
Und was ist so geil daran, ein Praktikum bei PwC zu machen?
Oh, das ist Prestige und Image. Ganz viel. Prestige-Image ist sehr schön, was wohl für mich zur damaligen Zeit auch wichtig war. So dieses Gefühl von anerkanntem Job, so was man macht. Und dann
war wahrscheinlich auch was, wenn man gefragt wurde, worauf man wirklich stolz sein konnte. Erstmal so im ersten Moment, oder wie war das? So?
Ich glaube, es war auch etwas, dieses Versprechen war so gut. So die ganzen irgendwie Firmenpräsentationen, es hatte ein gutes Gefühl, es hat mit mir resoniert. Ja. Ich weiß nicht, was war.
Okay.
Ich weiß, es war so 2011 und ich war in Nürnberg unterwegs gewesen und ich habe damals noch gar nicht BWL studiert und wir sind mit Phil am PwC-Gebäude vorbei und ich so, hey,
hast du Phil ist ein guter Freund von dir. Wenn du die Namen nimmst, du musst immer, weil das ist immer so süß, ich muss immer für meine Frauen, mit denen ich im Interview bin, die nehmen immer irgendwelche Namen und da draußen weiß kein Mensch, wer diese Personen sind. Also bitte einmal ganz kurz Phil Klammer auf, der wird bestimmt später nochmal kurz erwähnt, aber ja, ein guter alter Freund, den du schon seit du sehr klein bist hast an deiner Seite.
So oder so, ähnlich. Bisschen anders wird es noch. Egal, auf jeden Fall. Und dann war dieses PwC-Gebäude, ich so, hey, und er hat BWL studiert. Willst du da nicht mal irgendwie Werkstudentenjob? Ich weiß nicht. Dann habe ich ein Jahr drauf selbst mit BWL angefangen, nach dem Psychologiestudium oder währenddessen. Und hatte immer noch dieses PwC-Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung. Es hat sich gut angehört. Es hat sich nicht nach Kopfschmerzen angehört. Okay. Es hat sich nicht nach, oh, elendig, anstrengend, ich will da nicht hin. Sondern es hat sich so, es ist sehr abwechslungsreich, die Leute sind jung, dynamisch. Das heißt, es hat sich gut angehört. Deswegen habe ich es dann angefangen. Und ja, das war auch die Frage, was ist da der Hype dahinter? Ich glaube, man macht das ein gutes Versprechen.
Okay, und dann bist Gutes du raus, Marketing. Du hast angefangen zu schreiben, du hast über das Thema angefangen zu schreiben, aber dein Thema, was ja dann daraus irgendwann entstanden ist, ist das Thema Beziehungen, Miteinander, in Liebesbeziehungen, was überhaupt ein... wie ist das alles zustande gekommen? Also du warst, du schreibst.
Ich schreibe, genau. Ja. Ich habe das Buch fertig geschrieben und habe gemerkt, ich habe keine Passion, ich habe keine Leidenschaft, dass ich sage, ich möchte das verbreiten. Ich möchte das wirklich verbreiten, ich möchte das Leuten irgendwie mitgeben. Das hat gefehlt. Ich bin jetzt Schriftstellerin, ich mache jetzt alles. Ich habe dann noch mein BWL-Studium im zweiten Anlauf fertig gemacht. Und dann ist die 6-jährige Tochter von meiner Cousine gestorben. Mhm. Und zwar beim Skiunfall. Die ist in eine Schneekanone reingefahren. Genau. Und ich war sofort vor Ort in München. 2 Wochen, ne? Also die Beerdigung so der 6-jährigen Tochter, also von meiner Cousine, das war krank, das war einfach surreal. Das war wirklich so, dieses Gefühl war einfach nur surreal. Dort zu sein und irgendwann einmal, weil ich war so die ganze Zeit so, ich habe auch dort geschlafen und abends hat man sich so natürlich hingesetzt und hat ein bisschen dann über Sinn des Lebens nachgedacht, würde ich sagen. Ne? Warum passiert sowas? Was passiert mit einem, wenn sowas passiert? Mhm. Und ich saß mit meiner Cousine, mit ihrem Mann, also mit den Eltern da und wusste, von was sie sprechen. Von diesem Verlust, wirklich von diesem unfassbar unerträglichen Verlust im Leben. Und ich sah mich wie von oben und dachte mir, wie kommt es, dass ich die so sehr verstehe und was da vor sich geht und die auch noch irgendwie wie so eine Art berate. Mhm. So wie, wirklich wie so von oben herab. Mhm. Ich so, was passiert da eigentlich? Woher hast du Ahnung von davon? Mhm. Das war so ein bisschen so der erste Auslöser. Und dann musste ich, also nachdem das passiert ist, bin ich weggefahren für 2,5 Wochen alleine auf Mallorca. Mhm.
War das dein erster Urlaub allein?
Nein. Ich habe super früh mit alleine Reisen angefangen. Nee, das war für mich einfach nur, ich bin danach raus, wieder zurück nach Berlin gekommen von München und ich war einfach, ich habe nichts mehr gefühlt. Mhm. Es war so diese absolute Taubheit und Leere da, die man in einer Depression hat. Also ich wusste so, ich bin gerade, das ist eine depressive Phase. Und bin deswegen nicht weg, um für mich wieder Land zu gewinnen, um wieder zum Leben mich zu erwecken. So eine Reise war das, genau. Ich wusste, ich brauche das einfach.
Würdest du sagen, dass es eine Flucht war? Oder war es für dich so, dass
du
raus, du hast Abstand gebraucht, du musstest dir das angucken?
Ja, es war Februar auch hier und...
Ach ja, Berlin, Februar, ja, also für die Berliner unter euch, ist ganz genau, von was wir sprechen.
Ganz genau.
Also da 50 Shades, mein Nachbar hat immer gesagt, das ist 50 Shades of Grey.
Das stimmt.
Ja, man hat irgendwie jeden Tag eine andere Graufarbe, manchmal auch die gleiche über Wochen.
Furchtbar, ja. Deswegen, also man muss noch nicht mal einen Todesfall in der Familie haben, um
depressiv
im Februar in Berlin zu sein. Ja, das ist wirklich so. Voll. Nee, es war keine Flucht. Es war wie so sich häuten. Irgendwie, da geht man auch an einen anderen Ort.
Mhm, wie so eine Schlange. Ja,
genau, ne, so ein Häutungsprozess oder was weiß. So war das. Mhm. Ich bin jetzt mal auf Kur gegangen. Genau, ich habe mir eine Kur verschrieben. Ja, okay. Ich habe mir einfach eine Kur verschrieben.
Und heute geht man auf Selbstfindung.
Es war keine Selbstfindung. Es war wirklich, für mich war das so eine, okay, Schatz, du bist depressiv. Du musst da wieder raus. Ne? Mhm. Du musst einfach da wieder raus und du weißt auch, wie es geht. Deswegen fahr dahin, wo die Sonne scheint und wo Wasser ist.
Spannend. An der Stelle würde ich gerne reinkrätschen. Du sagst, du weißt ja auch, wie es geht.
Ja.
Ganz interessanter Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass für viele das so ein Punkt wäre, wo man dann sagt, okay, man ist jetzt so in seinem Trott, man merkt, die Depression holt einen ein. Ich glaube, jeder Mensch auf eine Art und Weise kennt so depressive Phasen. Wir wissen aber nicht, was wir ändern können. Ja. Woher, also was würdest du jetzt, wenn du ganz konkret mal da draußen den Frauen was an die Hand geben könntest, so als Werkzeug, dass man für sich irgendwie weiß, wie hole ich mich da konkret wieder raus?
Sich mit dem Thema zu befassen. Es zu benennen. Weil als ich das benannt habe, ne, ich habe es als Taubheit benannt, als Leere, als Nicht-Fühlen. Mhm. Und mit sofort mich wieder mit dieser Thematik anfangen zu beschäftigen. Das ist so, das ist wie so, ne, man schaut dem Geist einmal ins Gesicht und dann verschwindet er. Ne? Man anerkennt seine Gegenwart und dann schaut man, wie man miteinander das kommuniziert und wieder löst. Und das geht nur durch Anschauen. Du musst es schon wirklich, man muss es anschauen, man muss sich das einfach eingestehen. Und es war auch ganz ich glaube, das Problem ist oft, wir brauchen einen Grund und einen triftigen Grund. Mhm. Und solange wir keinen triftigen Grund haben, wollen wir das, sehen wir ja, ich habe doch keinen Grund, depressiv zu sein, ist doch alles gut, also Quatsch, ne? Nee. Das ist, ich habe einfach nur einen schlechten Tag oder was auch immer. Ne? Wir brauchen erstmal wirklich vielleicht irgendeinen Grund und wahrscheinlich nochmal so einen triftigen Grund. Mhm. Deswegen in meiner Situation war es ziemlich einfach. Ich hatte einen triftigen Grund. Ich wusste, der Tod musste verarbeitet werden. Mhm. Ja, und diese Depression so in dieser Form. Ich hatte einen einfachen Grund. Schwierig, wie gesagt, ist es, wenn man das nicht hat. Trotzdem, sobald man es anschaut, sobald man sich das eingesteht und sagt, das wird irgendeinen Grund haben. Vielleicht weiß ich es nicht, das ist okay. Es wird irgendeinen Grund haben, weil grundlos ist es nicht da. Deswegen einfach, also...
Das hast du voll schön gesagt. Ich glaube, erst mal so anzuerkennen, dass es überhaupt einen Grund gibt und dass das der Seinszustand, weil ich glaube, wir heimsen dann ganz schnell Kritik von außen ein. So, warum bist du jetzt schon wieder so drauf?
Genau, ganz genau, genau.
Und dann fangen wir an, uns noch zusätzlich zu kritisieren.
Schuldig zu fühlen.
Das heißt, genau, schuldig zu fühlen. Ja. Und dann stehen wir da und fühlen uns noch schlechter.
Ja, ja.
Und dann dieses, okay, ich darf mich gerade so fühlen, wie ich mich fühle.
Genau, absolut, absolut. Und wirklich, und wie gesagt, das wird schon seine Gründe haben. Punkt. Das hat seine Daseinsberechtigung. Wenn es da ist, dann ist es da und es ist auch, wie gesagt, es hat einen Grund.
Und was hast du dann in Mallorca konkret gemacht?
Ich habe mich, ich habe angefangen mit ganz vielen Podcasts erstmal. Mhm.
Wen hast du da so gehört?
Ich habe damals Tim Ferriss habe ich sehr viel gehört, wie immer noch, seit 2015. Tony Robbins habe ich mir ein paar Audiobücher damals geholt. Genau, ich habe mir ganz viele auch Audiobücher geholt. Ich habe mir Laura Marlina Seiler angehört, auf jeden Fall. Mein Gott, ich war so dankbar. Ich dachte mir, endlich macht jemand so, was Tim Ferriss einfach in den Staaten gestartet hat, macht es hier jemand so auf Deutsch für so eine breite Masse zugänglich und so gut und halt wirklich auch vom Herzen, aus der Sicht auch noch einer Frau. Also das war, ich bin da ihr einfach so dankbar, was die auch für Tore aufgemacht hat, so in diesem Bereich und was das für eine Bereicherung einfach für die Menschheit ist.
Absolut, ja.
Einfach, ja, so eine große Bereicherung. Ich so, mein Gott, endlich, geil, so, danke, so schön. Genau, und was habe ich gelesen? Ich habe ein paar Sachen gelesen, unter anderem mein Buch, das ich dann irgendwie 2 Jahre schon davor angefangen habe, das hieß Flow, irgendwas mit Flow, mein Gott, der Titel ist aber unglaublich, der sagt gar nichts, deswegen kann ich mir den auch nicht, ich kann ihn nicht merken, wirklich, weil der so nichtssagend ist und nichts mit dem Inhalt des Buches zu tun hat.
Und was war der Inhalt?
Der Inhalt des Buches ist, wie findest du deine Berufung? Mhm. Das ist wirklich so, wie findest du deine Berufung? Was, das sind wirklich so Schritt für Schritt fast schon Anleitungen durch. Was sehr viel interessanterweise auch mit Praktiken von oder Zugängen von Tony Robbins hat und von Coaching auch. Mhm. Genau, und das fand ich, das habe ich so durchgearbeitet, wirklich durchgearbeitet. Ne? Wie so man in der Schule so ein Buch mit allen Übungen durchmacht. Mhm. Mit eigenem Heft dazu.
Cool.
Bin zurückgekommen, das war dann so März. Genau, habe das März, April, genau, Ende April war ich dann fertig mit diesem Buch und habe gefastet. Ich habe eine Woche, habe ich Heilfasten nach Buchinger gemacht. Und zwar mit dieser Grundüberlegung oder mit dieser fast schon Grundvertrauen, dass nach dem Fasten ich eine Erkenntnis haben werde. Es war echt so. Es war wirklich, ich hatte einfach nur das Gefühl, ich werde danach, werde ich es wissen. Keine Ahnung was, aber danach werde ich es wissen. Und es war so genial. Es war wirklich, es war in der Nacht auf dem 1. Mai, so 1. Mai in Berlin, das war der letzte Tag, also der 1. Mai war Fastenbrechen gewesen und in der Nacht da in diesen Tag hinein kam mir das. So, was waren so die größten Hindernisse und Hürden? So. Die man im Leben so teilweise überwunden hat. Und zwar mehr als überwunden, wo man mit einem ganz anderen Verständnis daraus gegangen ist. Und es war damals für mich, also ein Ding war Liebeskummer. Also was es bedeutet, Liebeskummer zu haben und wie man aus diesem tiefsten Loch...
Da werden wahrscheinlich manche da draußen gerade denken, oh scheiße, ja, ich weiß es, verdammt nochmal, dieses tiefe Loch.
Ja, ja. Wie man da rauskommt. Aber es ist nicht nur rauskommt und sagt, oh, pff, oh Gott sei Dank, jetzt sind wir da durch.
Jetzt haben wir es überlebt.
Genau, wir haben es überlebt, sondern wirklich eher so wie... Der Phönix aus der Asche. Mhm. So war das. So dieses, ich habe es nicht nur überlebt, sondern ich habe es kapiert. So, ich habe sehr viel verstanden einfach. Sehr, sehr viel verstanden. Und habe einfach eine ganz andere Sicht auf die Dinge, die so viel erleichternd und bereichernd und so wertvoll ist. Mhm. So, genau, so bin ich da rausgegangen. Da dachte ich mir, okay, das ist definitiv... Damit kann ich, das ist etwas, das ich machen kann.
Und was sind dann, also mal unabhängig von dem Prozess, der dich begleitet hat, was sind so die Dinge, die du für dich dann in den Wochen darauf, in den Monaten darauf gelernt hast über Beziehung? Und über Liebeskummer natürlich auch. Also ich glaube, jeder da draußen denkt sich jetzt hätte ich gerne gewusst, was ich mit diesem Liebeskummer anstelle. Wenn man mal wieder auf einen Mann trifft, wo vielleicht einfach die Gefühle nicht eben die gleichen sind, die man selber für denjenigen hat.
Okay. Ich würde es so zusammenfassen. Liebeskummer, also wenn wir von Liebeskummer anfangen. Wie funktioniert Liebeskummer? Warum steht Liebeskummer? Man ist mit jemandem zusammen und es fühlt sich gut, schlecht, wie auch immer. Okay, man war mit jemandem zusammen, man trennt sich. Und auf einmal bricht für einen vielleicht die Welt zusammen, wenn es wirklich hart ist. Ne? Und etwas fehlt. Etwas Grundlegendes fehlt in deinem Leben. So etwas, so was Essentielles fast schon. Ne? Das ist das. Das ist so ein tiefes Loch. Ne? Und wir vermissen etwas. Wir vermissen dann die Person. Wir assoziieren, dass wir diese Person brauchen. Was oft passiert, warum kommt es überhaupt zu diesem Loch, ist die Frage. Auch wenn man zum Beispiel auf der Suche nach einer Beziehung ist und so wirklich dieses, na, das ist, am Anfang ist diese Leere da, man fühlt sich nicht erfüllt und man sucht nach einer Beziehung.
Man sucht eigentlich nach diesem fehlenden Part, weil man glaubt, man hat nicht alles.
Genau.
Ist nicht alles da.
Genau. Mhm. Wie kommt es zu diesem fehlenden Part? Wie kommt es dazu? Weil diese Leere ist kein, wie soll ich sagen, das ist kein natürlicher Zustand. Und diese Leere entsteht einfach Sozialisierung. Das ist einfach nur gesellschaftlicher Prozess. Wir kommen auf die Welt, wir sind Kinder, wir sind Glück, Freude, Zufriedenheit, Himmel. Wir sind Himmel auf Erden. So, so und peu à peu, das ist einfach das, was passiert. Jetzt ganz wertneutral. Uns wird gesagt, zum Beispiel manche Dinge in uns
sind nicht okay.
Sind nicht okay, genau. Oder wir sind da nicht talentiert genug. Oder das machst du, lass es mal nicht machen, dann mach das mal so. Und wir werden einfach die ganze Zeit in der Schule, wird uns gesagt, hier musst du mehr machen, davon musst du weniger machen. Das ist die ganze Zeit, uns wird gesagt, so wie du bist du nicht okay. So wie du bist du noch nicht okay. Nein. So. Und wir lernen eben Teile von uns, gliedern wir einfach nur aus. Wir sondern sie einfach nur ab und sagen, okay, dann bin ich halt, kann ich nicht malen oder kann ich nicht singen. Na, kann dies, jenes, das ist nicht meins. Aber wir merken das ja auf sehr, sehr viel subtileren Ebenen, die wir oft gar nicht fassen können. Und so passiert, dass wir Teile von unserer Persönlichkeit ausgliedern. Wir entfremden uns von uns selbst. Und dann wundern wir uns, woher die Leere kommt. Wir packen Teile einfach nur weg. Das entsteht, dadurch entsteht Leere. Wenn man sich verliebt, in diesem Zustand von Liebe, das ist wieder diese Erinnerung an Himmel, an absolute Zufriedenheit, an Glück,
Fülle.
An Fülle, an dieses Gefühl von, hey, es ist alles da. So, wenn man verliebt ist, die Welt ist so ein schöner Ort.
Das stimmt, ja.
Und oft verlieben wir uns auch in die Dinge, die in uns eben noch nicht entwickelt sind. Spannend, die wir irgendwann mal abgetrennt haben. Mhm. Ne, wir haben sie abgetrennt, ausgesondert und gesagt, nee, ist nicht. Warum sind Künstler, Musiker, Schriftsteller so unfassbar anziehend für so eine breite Masse? Weil die meisten von uns hören, du bist kein Genie, kreativ bist du auch nicht oder na, malen kann, was, du willst jetzt schreiben oder du willst singen, hast du denn eine gute Stimme, ne? So all solche Dinge.
Ich hatte, darf ich an der Stelle kurz
sagen,
ich hatte ja dieses Interview mit Anna Böttcher, mit dieser Schauspielerin, und ich fand es halt total spannend, weil sie ist ein Mensch, der ganz groß gestikuliert, der ganz viel sprüht, ganz viel Energie hat. Und das ist genau das, was ja für so viele so anziehend ist, weil wir uns eigentlich alle wünschen, so zu sprühen, so viel, die sich zu trauen, die Gestik, die Mimik, alles so reinzubringen. Und es ist so, über die Zeit, glaube ich, neigen wir Menschen dazu, uns dann immer, immer, immer kleiner zu machen und immer mehr zurückzunehmen, sodass wir dann irgendwann nur noch so, ich meine, selbst in der Körperhaltung spiegeln, genau, richtig, wir sind Hüllen und man sieht es selbst in der Körperhaltung bei Menschen. Und deshalb, ja, ganz, ganz spannender Punkt, auf jeden Fall.
Ja, ist ja auch eine Depression, ne? Du fühlst dich wie so eine Hülle, so als Leere.
Hatte ich auch, ich habe jetzt Anna letzte Woche getroffen und da kam es wieder so, das war so Thema Körper. Und du kannst ja alleine durch den Körper ganz viel Größe oder Kleinheit schaffen.
Ja.
Wie du dich, selbst wenn du dich klein fühlst, es gibt ja zum Beispiel auch sehr, sehr viele Ärzte empfehlen Depressiven, dass sie auf jeden Fall jeden Tag über eine halbe Stunde gehen sollen, und zwar aufrecht. Ja, alleine, um sich wieder spüren zu können, in den Körper zu kommen und letztlich zu merken, oh Gott, ich sitze nicht nur da oder liege nicht nur da, sondern ich mache mich groß, ich weite mich, ich öffne den Brustkorb.
Spazieren gehen ist einfach so wertvoll.
Ach, so toll.
Und es ist so unterschätzt. Man unterschätzt es einfach, was da passiert, wenn man spazieren geht. Weil es ist alles miteinander verbunden. Der Körper ist da, ne, du nimmst Dinge außen dir, musst du irgendwie wahrnehmen. Du guckst, du bist, wenn du das alleine machst, ne, du bist auch mit deinen Gedanken irgendwie auch verbunden. Du überlegst dir etwas. Ne, und das hat, und dann ist es mit dieser Dynamik des Fortschrittes verbunden. Das finde ich so geil. Das ist wie Gedanken gehen. So ist es so ein bisschen für mich. Spazieren.
Also du hast ja, ab dem 1. Juni gibt es dann Online-Programm. Dazu dann ab gleich
Anfang
mehr.
Juni.
Ab Anfang Juni,
Anfang.
Genau. Ab Anfang Juni.
Ist der Juni, ist und nicht ein Freitag.
Ja, Gott, das ist so. Anfang Freitag, okay, ab Anfang Juni. Also kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Fülle, zu dem Thema wirklich das Gefühl, Liebe, genau, das Gefühl zu haben, ich brauche den anderen nicht, aber es ist schön, dass der andere da ist. Als du für dich so diese ganzen Erkenntnisse hattest, was hat es zum Beispiel auch in deinen Liebesbeziehungen verändert, vielleicht auch in deiner Beziehung zu einem bestimmten Menschen? Und wie würdest du sagen, kann ich denn letzten Endes mit dem Liebeskummer oder mit dem nicht voll sein, satt sein, umgehen, dass ich mich wieder satter und voller fühle?
Also zunächst, das, was passiert, wenn wir uns verlieben, ist, für mich ist es wie so, oder Liebe, ne? Es ist wie so ein Licht, das aufgeht in deinem Leben und dir ein bisschen den Lebensweg zeigt. Und dir immer so ein bisschen zeigt, hey, guck mal, hier kommt es noch zu kurz. Und man verliebt sich immer, deswegen frage ich auch oft, wenn jemand eine Liebeskummer hat, was ist das, was du am allermeisten, welche Eigenschaften vermisst du am allermeisten? Was fandest du so toll in dieser Person? Also wirklich, welche Gefühle, was war da, was fandest du so anziehend? Und das, was du so krass anziehend fandest und so toll, das ist das, was du entwickeln musst. Das ist das, was du in deinem Leben einfach jetzt entwickelst. Das ist dieses Licht so, hallo, hier bin ich. Guck mich an.
Es gab mal einen Menschen, der zu mir gesagt hat, am Ende kannst du alle Menschen lieben.
Absolut.
Würdest du das, ja?
Absolut, klar. Also wieso? Ja, das ist natürlich die andere Thematik. Das ist natürlich die andere Thematik, ja klar. Natürlich kannst du alle Menschen lieben. Wer auf die absurde Idee gekommen ist, Liebe zu einzuzäunen, sage ich fast schon, sozusagen, hier, das ist euer Spielplatz und bis dahin und nicht weiter.
Das ist süß ausgedrückt.
Ja, aber es basiert halt auch so ein bisschen, ne, auf unserem Wirtschaftssystem. Also jetzt ganz banal, ne? Wirtschaft. Wirtschaften ist, wie man mit knappen Gütern umgeht.
Stimmt.
Das ist Ökonomie, die Lehre von knappen Gütern, von knappen Ressourcen. Also wir leben in einer Mangelwirtschaft. Das wird so bezeichnet. Also ich finde das so witzig, wenn man das mit der Spiritualität dann jetzt zusammen verbindet. Wir leben in einer Mangelwirtschaft. Wir leben in so einem Mangeldenken. Das ist darauf basiert, unsere Wirtschaft. Und klar, wenn man das dann auf das Konzept der Liebe überträgt, denkt man, okay, Liebe ist auch etwas Knappes. Wir gehen alle davon aus, dass Liebe so, oh mein Gott, vielleicht kommt es einmal im Leben. Oh, na, wenn man Glück hat, hat man das einmal im Leben irgendwie empfunden, die wahre Liebe. So, sehr, sehr beschränktes, ne? So ein sehr eingezäuntes Denken, würde ich jetzt sagen. Und dann machen wir weiter, okay, sie ist so, so kostbar, so schön und kommt so selten vor. Und dann denken wir, wir müssen sie fast schon wie horten.
Wie festhalten.
Ja, ja, und an ihr festhalten und das auch nicht irgendwie auf gar keinen Fall auch teilen. Ne? Davon kommt es so ein bisschen, diese Vorstellung. Und das, so entsteht Eifersucht. Ne? Das ist ja Eifersucht. Eifersucht ist...
es gehört mir.
Es gehört mir. Ich habe das gefunden, es ist super kostspielig, es ist sehr, es ist wundervoll, es ist der Himmel auf Erden, ne? Ganz ehrlich, ist es so ungefähr. Und, aber wir leben hier in einer Mangelwirtschaft, also in einem Mangelleben. Das heißt, wenn ich das weggeben würde, hätte ich das verloren. Und du hättest das dann.
Um so einen Geschmack auf dein Programm zu machen, was sind denn so Sachen, die ich da mitnehmen kann, lernen kann? Vielleicht kannst du sogar ein Tool einfach mal so verraten, was ich machen kann, um aus dem Mangel rauszukommen und letzten Endes zum Beispiel auch mit der Eifersucht umgehen zu können oder auch mit dem Liebeskummer. Also kann ja einfach ein Beispiel sein, was du so rausgreifst.
Also das Programm, das sind 10 Tage. Das ist ein Online-Kurs, Online-Workshop.
Wie heißt der?
Beziehung 4.0.
Okay.
So als wirklich nur der nächste Schritt von Beziehung. Was ist Beziehung? Ne? Eine Beziehung, viele können, oder ne, wir leiden an der Generation Beziehungsunfähigkeit oder leben darin.
Oh Gott, also das verdienen ja auch ganz viele Geld im Moment mit Büchern und
ja,
so.
Ja, natürlich. Ja. Ne? Also, nein, aber es ist ja auch super interessant, dass man diese Diskussion darüber aufgemacht hat.
Na klar.
Das ist einfach genial. Einfach
stimmt wirklich. Aber auch, dass wir beziehungsunfähig zum Teil sind.
Ja, klar. Wirklich. Wir beklagen uns dadurch, aber die Voraussetzung ist, dass man Beziehungen führen kann, egal zu wem oder sogar zu egal was, wirklich, ist die Beziehung zu einem selbst. Ne, die muss stimmig sein. Die Beziehung zu einem selbst muss bulletproof sein. Ne, die muss wirklich so stabil, liebevoll, all das, was du haben willst, das musst du in dir selbst entwickeln. Alles, was du hast alles in dir. Sobald du das alles selbst in dir entwickelst und noch fühlen kannst, spiegelst du das auch, also so gestaltet sich deine Umwelt, sag ich mal. Und so ziehst du auch viel mehr davon an, was du haben willst.
Und das heißt, du arbeitest am Anfang in deinem Programm
ganz genau
mit der Beziehung zu dir selbst.
Ganz genau. Das ist so die Basic. Du musst wieder die Beziehung zu dir selbst entdecken und sie pflegen und hegen. Und das sind 10 Tage. Es gibt immer, wie gesagt, jeden Tag gibt es immer ein Tool zum Anwenden und verschiedene Thematiken. Und wir fangen ganz am Anfang mit unseren Glaubensvorstellungen an. Ne? Was glaubt man so? Fast schon wie so ein Assoziationsspiel. Was assoziierst du mit Beziehung? Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Schreib's auf. Was assoziierst du mit Männern? Punkt, Punkt, Punkt. Schreib das auf. Wirklich.
Erstmal zu gucken, so was ist eigentlich
hin.
Da.
Genau.
Dann kommen wir wieder zu dem Depressionsthema zurück. Erstmal zu gucken, was ist eigentlich gerade da.
Genau. Wie das ist anzuschauen. Das einfach anzuschauen. Was ist für dich? Was für, ist es für dich Liebe? Was ist für dich Liebe? Was assoziierst du mit Liebe? Schreib's auf. Und du wirst, wirklich, das war so schön immer auch zu hören, wie, oh mein Gott, ich habe das gemacht und was mir da so klar wurde, das ist ja fast schon erschreckend, so in Anführungsstrichen, ja. Das sich wirklich einfach am Anfang anzuschauen und dann sich aber zu überlegen, was will ich eigentlich? Ne? Also diese Vorstellung, dass Liebe ganz selten ist, eine Rarität und schwer zu finden, schwer zu halten, ne? ist ja gang und gäbe. Ne? Das ist eigentlich unsere, vielleicht auch gesellschaftliche Vorstellung von Liebe. Und dann zu überlegen, okay, muss das so sein? Also muss es wirklich so sein?
Ja.
Und dann aber sich hinzusetzen und das neu mit sich selbst zu verhandeln. Und zu sagen, an was möchte ich aber glauben? Was möchte ich in meinem Leben haben? Vielleicht hätte ich das viel öfter. Vielleicht ist es eher das Gefühl, so Liebe ist ums Eck. So, die ist überall, immer, jederzeit verfügbar.
Was, wenn ich... Nee, ich gehe einen kleinen Schritt zurück, bevor ich zu der Frage komme. Was hat sich, nachdem du jetzt dein eigenes Programm so ausgearbeitet hast und es natürlich auch selber durch hast und so, mhm. was hat sich in Bezug auf Beziehungen für dich verändert? Wir hatten es ja zum Beispiel auch davon, ich werde das Gespräch nie mit dir vergessen, wo wir in der Küche saßen und wir darüber auch gesprochen haben, so dieses, eigentlich das Interessante auch mit Frauen, es mal auszuprobieren oder generell auch zu gucken, was gibt es eigentlich für Formen von Beziehungen? Mhm. Was ist Beziehung? Gibt es mit mehreren Menschen? Mhm. Und also, was ist so das Ausschlaggebendste, was sich für dich verändert hat? Und wie siehst du heute Beziehungen im Gegensatz zu damals?
Das Ausschlaggebendste, und das ist etwas, was du wahrscheinlich nicht erwartest und keiner, ich habe die Beziehung zu meiner Mutter geheilt.
Spannend.
Das hat sich verändert.
Voll schön.
Und zwar und mit der, unter der Prämisse, dass ich mein Leben lang davon ausgegangen bin, dass sich die Beziehung zu meiner Mutter sich nie verändern wird. Dass es passiert. Und das war wirklich ein sehr, sehr krasser Durchbruch für mich. Mhm. Ne? Weil ich habe, das war fast schon wie abgeschrieben. Das ist so, ja, das ist halt so ein Teil von mir und wie so ein kleiner Koffer, ne? Den zieht man immer so mit, so, ja. Und die Beziehung zu meiner Mutter, die ist nicht so geil. So, das hatte ich immer mitgetragen. Und zwar, ja, das ist das, was sich am allermeisten verändert hat. Wirklich die Beziehung zu meiner Mama.
Ja.
Ich habe wirklich eine Beziehung zu ihr, die ich
zelebriere,
die ich sehr, sehr zelebriere, die ich so feiere. Mhm. Und auch wenn wir, das ist jetzt nicht so Friede, Freude, Eierkuchen, aber wenn wir uns jetzt streiten, das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes, weil ich viel mehr verstehe, was in ihr passiert, viel mehr verstehe, was mit mir passiert und dann all diese Tools, die ich für mich entwickelt habe, gelernt habe, die anzuwenden, und zu sehen, wie sehr das fruchtet.
Mhm.
Das war das Spannendste. Ohne Witz. Das war, das war das Spannendste. Viele denken immer so, na, mit Männern, wie hat sich das... Aber mit Männern war das halt immer schon immer... Ich hatte keine Probleme damit. Ich hatte nie dieses... Na, ich hatte sehr viele... Oder ich habe immer noch so Bekanntschaften, Freundinnen, Freunde, die immer in diesen... Fast schon, ne, Beziehungen wie in so einem Buch mit 7 Siegeln. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist irgendwie fast schon, als würde man die ganze Zeit mit dem Kopf an die Wand sich anhauen. So, schon wieder. Was ist da eigentlich los? Ein permanent Dauerkopfschmerz.
Wie so ein Spiegellabyrinth, oder?
Oh, ja,
das ist so geil, oder? Geiles Bild.
So ungefähr, ja.
Du hast ja auch, wir haben vorhin ja über Phil gesprochen und das fand ich so schön, weil wir, weil du ihn ja vorhin auch mal erwähnt hattest, so der alte Schulfreund. So
nicht Schulfreund.
Lebensbegleiter. Nein, ist er nicht, erzähl.
Nee, wir waren nie zusammen zur Schule gegangen.
Nee, aber ihr kennt euch schon
sehr. Wir kennen uns seit 2003 haben wir uns kennengelernt.
2003, also
vor 15 Jahren. Also dieses Jahr
ist dieser Mensch begleitet dich und
ist irgendwie dieses Jahr, so
eine besondere Beziehung.
Ja, wir haben, wie soll ich sagen, es ist eine besondere Beziehung, weil wir sie ganz nach unseren Vorstellungen kreiert haben.
Mhm.
Und zwar ganz unabhängig von allem, was so aufkam, ne? Von all den Vorstellungen, die man von Beziehungen hat. Wir haben viele Sachen ausprobiert, so irgendwie. Und dass man sagt, deswegen, ja.
Ja, cool.
Man hat was wirklich Eigenes gefunden und na, das seit halt 15 Jahren. Und das ist etwas Wunderschönes. Und vor allem, weil wir einfach durch so viel Dreck gegangen sind. Also wir haben uns kennengelernt, wir waren sehr, sehr jung. Ich war knapp 15, 14 noch. Er war 16 und ich glaube mal 17, also ist ungefähr.
Ja.
Wir sind zusammengekommen und haben uns wirklich verliebt.
Mhm.
Und zwar so unerwartet, ne? Das war jetzt nicht so, dass man irgendwie Ewigkeiten verknallt war, dann ist man zusammengekommen, ne? Sondern es war fast schon so unerwartet. Ja. Unerwartet so verliebt. Und boom. Das, ja, so boom. Und zwar aber so, so gehaltvoll. Ich weiß nicht, so verwurzelt, so irgendwie auf so eine Art und Weise. Und sind aber absolut gescheitert. Also er hat mich dann, das war das
erste... Du siehst gerade gesagt, wir sind absolut gescheitert.
Absolut, das ist so, ja. Wir haben den Karren sowas von an die Wand gefahren. Also es ist wirklich, wir sind beide, es hat uns beide zerschmettert. Wie vom Erdboden weggefegt. So war das. Es war wirklich Drama. Also es war wirklich Drama, was wir beide erlebt haben. Und zwar parallel. Parallel. Nicht gemeinsam.
Sondern jeder so für sich.
Jeder für sich selbst. Und jeder für sich selbst diese Einsamkeit, diesen Schmerz, diese Leere und diesen Verlust. Wieder um auf Verlust zu kommen, wie so Liebeskummer. Weil das ist nichts anderes als Verlust. Ne? Du hast jemanden sehr, sehr wertvollen in deinem Leben hast du verloren. Und wir waren nicht fähig, das irgendwie zu richten. Wir haben es versucht und es ging nicht. Und wir haben so vieles versucht auf jeden Fall. Genau, und über die Jahre und über auch wirklich Distanz. Ne? Wir haben diese Distanz zugelassen. Wir haben diese Distanz einfach, wir haben uns diesen Raum gegeben. Und immer wieder zusammengeführt. Wie so ein, man wird immer wieder vom Leben zusammengeführt.
Genau, ich hab dir heute Morgen erzählt von dem Coaching, was ich hatte gestern. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und es war das erste Mal, dass ich halt wirklich auch so ein bisschen meine eigenen vergangenen Beziehungen reflektiert habe und einfach festgestellt habe, ja, wie boshaft, wie teilweise engstirnig und nur von einer Sicht betrachtet ich streng? Mit diesen Beziehungen, streng würde ich schon sagen, auf eine Art und Weise, ich mit diesen Beziehungen umgegangen bin und letztlich so gemerkt habe, weil ich was in mir verändert habe, habe ich den Blick auch auf diese Beziehung zu diesen Männern verändert und denke so im Nachhinein, wow, hätte ich die Härte nicht gehabt, hätte man vielleicht trotzdem oder wären wir unterschiedliche Wege gegangen, aber vielleicht hätte man nochmal miteinander reden können, weil jeder dieser Männer hat auch nochmal irgendwie den Kontakt zu mir gesucht und ich habe es nicht zugelassen. Und deshalb, ja, kann ich das total nachvollziehen und so schön, dass du und Phil da auch noch so einen Weg zusammengefunden haben, wo ihr jetzt heute auch weiter zusammenwächst.
Ja, wir waren noch unfassbar stur, um Gottes Willen. Wir waren so stolz. Wir waren so stolz und so stur. Mein Gott, das war jetzt ein Kraus. Ich war auch hartnäckig, muss man wirklich sagen. Das habe ich auch jetzt erst so irgendwie, im letzten halben Jahr wirklich realisiert. Wie hartnäckig ich war. Also wirklich so, ich dranbleiben, weil jedes Mal, wenn die zusammengekommen sind, wenn so diese Universen
sich... Aber Hartnäckigkeit ist ja nichts Schlechtes in dem
Sinne. Nein, überhaupt nicht.
Dass du dranbleibst, weil sonst verliert sich der Kontakt irgendwann.
Das ist halt wie Konditionstraining. Das ist ja auch nichts anderes als Hartnäckigkeit. So, ja, ein Konditionstraining. So, du bleibst dran. So, du bist dir immer noch sicher, dass du es haben willst oder dass da irgendwas ist. Da ist irgendwas und du bleibst da dran. So. In welcher Form auch immer, ja. Damals war das sehr, sehr leidvoll. Es war mit sehr viel Leid verbunden. Und sehr viel Anspannung. Aber was, der Sinn und Zweck von Beziehungen und Liebe, was jedes Mal aufgekommen sind, jedes Mal, wenn wir zusammen gefügt worden sind, über den Weg gelaufen sind, war das immer bam. Das war wie Feuer. Ich weiß, das hat auch irgendwann wirklich so beschrieben. Er hat gemeint, hey, wenn wir zusammen die Straße lang laufen, das ist wie es wären unsere Fußspuren hinter uns, wie es würde so Feuer sein. Ich fand dieses Bild so krass. Ich fand es so krass. Es war Sommer 2007. Auch einer der schlimmsten Sommer überhaupt.
Was total interessant ist, vielleicht noch an dem... worauf ich gerne eingehen würde, weil ich glaube, dass das auch was ist, was viele Frauen kennen, ist dieses, wenn dir jemand sagt, entscheide dich für das, was vielleicht einfach ruhiger ist oder schenke zum Beispiel einem Mann Achtung, den du vielleicht sonst nicht so wahrnehmen würdest und dieses Bumm, dieses Bam, dieses Feuerwerk. Ich weiß nicht, ob du das Lied noch kennst. Ist total krass, das hat mir damals meine Mutter mal geschickt. Dieses Wolke 7. Das ist doch eigentlich auf Wolke 3 viel besser.
Ja, ja, ja. Oh mein Gott,
von Wolke 7
ganz furchtbar.
Viel, viel tiefer fallen würdest. Und es gab so einen Moment, wo ich dachte,
oh, wie traurig.
Ist es, wie schade eigentlich. Ja, warum darf es denn nicht Wolke 7 sein? Und warum darf es dieses Feuerwerk nicht geben? Ist es nicht eigentlich dann auch wieder die Angst?
Das ist nur auf Angst beruht. Das basiert nur auf Angst. Vor allem, weil wir eben Angst haben, weil wir die Vorstellung haben, wenn wir auf Wolke 7 sind, dann können wir ganz tief fallen. Ganz, ganz tief. Wie traurig ist es, dass man sagt, ja, okay, dann lass mal gar nicht Wolken tanzen.
Ja, lass mal auf Wolke 1 rum.
Ja, so rumlungern. So. Ja. Aber es ist mit der Vorstellung verbunden. Stimmt. Hey, aber was ist, wenn du auf Wolke 7 oder auf Wolke 100 bist und dann runterfällst und dann fällst du und dann wirst du von einer anderen Wolke aufgefangen? Was ist damit?
Ja, was ist mit dieser Vorstellung? Und wenn ich jetzt, Tatjana, dein Programm gerne mitmachen möchte,
ja.
Wo, also ich werde es auch in die Shownotes packen,
mhm.
Aber wo genau kann ich das finden? Wie kann ich dich kontaktieren? Gibt es dich zum Beispiel auch auf Instagram?
Auf den ganzen Instagram. Ja, auf Insta. Ja, auf Insta gibt es mich, da heißt der Account Good Old Love mit Punkten zwischendurch, good.old.love.
Mhm.
Gute alte Liebe.
Wenn ich jetzt dein Programm buchen möchte, wo kann ich das buchen?
Das wird über meine Homepage laufen.
Okay.
Und auch über Facebook. Aber okay. Du packst es, glaube ich, am besten einfach
genau,
in die Shownotes.
Das packe ich alles genau unten rein, dass man dann auch bei deinem Programm teilnehmen kann. Love Revolution.
Oh, ja. Ja, ich mag das ja. Es gibt ja in Friedrichshain, gibt es ja dieses Love, beziehungsweise Revolution. Und in Revolution steckt ja das Wort Love drin,
ja.
Nur umgekehrt.
Ja, ja,
das
ja.
ist so rot-blau und dann ja. werden diese Buchstaben von Love werden so umgekehrt dargestellt. Ich mag das so gern, ja.
Geil.
Ja, es ist sozusagen Beziehung 4.0, Innovation ja. In der Vorstellung, Liebe, in einem sehr holistischen, das war mir sehr wichtig, das hat ein sehr holistisches Etwas. Genau, das mache ich nämlich auch. Ich binde den Körper ein. Die Selbstliebe, ne, die Tools mache ich immer auch sozusagen eine Praxisanwendung für den Körper. Dass du wirklich
sehr, sehr
merkst, wie krass sich das verändert
ja.
durch all die Dinge, die du da lernst. Wie man lernt, wirklich diese Problemkörperzone, die wir alle ja. haben, wenn nicht gegen unser ganzer Körper eine ganze
Problemzone ist. Genau, ja. Ja.
Das dachte ich mir so als ja. Kirsche auf der Sahnehaube.
Sehr, sehr
mir,
cool.
Ne, dass du all diese Tools sofort bitte, 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 bitte auf deinen Körper anwendest.
Oh, sehr, sehr toll. Also ja, liebe Frauen da draußen, das absolute Programm Love 4.0. Raw.
Beziehung
4.0, Entschuldigung, mhm. genau. Auch das, ich werde das alles unten reinpacken. Tatjana, meine letzten drei Fragen und bei der einen würde ich dich tatsächlich sogar anhalten, noch zwei, drei Worte mehr zu sagen, denn okay. was wir gar nicht gemacht haben oder was auch eines deiner Spezialgebiete ist, ist Weiblichkeit.
Mhm.
Und ich habe ja drei Bereiche oder beziehungsweise drei Fragen, die ich immer zum Schluss stelle. Und eine davon ist, was bedeutet Frau sein für dich? Und da würde ich gerne das Thema Weiblichkeit noch ein bisschen intensiver inkludieren bei dir.
Also da ich Frau bin, gehört Weiblichkeit auf jeden Fall zu meinem Leben dazu.
Ja, natürlich. Sind wir bei allen Frauen irgendwie mit dazu.
Und zwar irgendwo auf ein bisschen stärker als die Männlichkeit. Zumindest versuche ich das.
Was ist Weiblichkeit für dich?
Das ist eine interessante Frage. Für mich ist es viel Sein. Ja. Weiblichkeit ist so... Ich stelle mir das als Mutter vor. Weiblichkeit irgendwo auch in einer Form von, was ist für mich so eine schöne Mutter, so mhm. wo ich sage, Frau auch. Und deswegen auch eher das Sein und nicht diese männliche Energie von wegen Bewegung und Machen,
mhm.
sondern viel genießen, annehmen, lassen, wirklich lassen, ne? machen lassen, Dinge fließen lassen, Dinge ermöglichen, so ein bisschen auch, vielleicht auch wie so ein Gatekeeper, ich weiß nicht, also ich hatte ja. ganz kurz jetzt so die, verbinden, irgendwie sowas, das ist für mich...
Du hast es jetzt vorweggenommen, weil die zweite Frage wäre, was sind die drei schönsten Dinge am Frausein? Oder,
Oh, okay. Ich weiß nicht, ob das, also drei schönste, ganz ehrlich, wir sind schöne Wesen, oh mein Gott.
Oh Gott, sind wir schöne Wesen.
Sorry, aber
liebe Frau, ich glaube, wir sind so schöne Wesen. Seht es, nehmt es wahr, feiert es.
Ja, aber ich empfinde das und ich habe das immer empfunden. Ich habe die Frau als Frau immer als etwas sehr ästhetisch Wertvolles gesehen. Es bereitet eine, Freude, ne?
Ja.
Und das, das kann man halt ausleben, ne?
Mhm.
Indem man sich das auch, ne, auch bewusst ist, ne? Wie man sich bewegt, wie man sich wirklich, ja, diese Bewegung, wie man sich auch sieht.
Das sind definitiv mehr als drei Worte.
Oh, sorry, drei Worte? Achso, ja. Ich dachte, ich soll mehr als drei Worte sagen.
Aber ja, also wir...
Ich weiß auch gar nicht mehr. Das Schönste, die schönsten drei, ja. Okay. Schönheit, Ästhetik, das so ein bisschen. Dieses Musenhafte.
Ach, Musenhafte.
Na, das ist so... Das verbinde ich auch. Vielleicht sollte ich das trennen. Ja, das zweite, das Schönste an einer Frau. Mein Gott.
Musenhaft, Schönheit.
Oh, empfangen.
Bewegung, empfangen.
Das ist das, was ihr alle noch lernen müsst, habe ich das Gefühl. Oh, wir verschließen uns so sehr. Das ist halt, na, aber wir gehen sehr oft in diese Männerkraft, in diese Männerenergie von Machen, Tun, selber, Selfmade. Das hat mir Tom halt auch, einer meiner besten Freunde, auch gesagt, ne? Sie ist Selfmade. Dieses, ne, Kämpfen auch so ein bisschen. Aber andererseits, ne, wir Frauen, dieses Empfangen und Zulassen und auch das fast Annehmen.
Mhm.
Ne, annehmen. Sein können und im gleichen Atemzug auch annehmen können. Mhm. Das ist etwas echt Schönes. Das ist wirklich etwas sehr, sehr Schönes. Was wir, glaube ich, viel zu selten machen. Viel zu selten. Oh nein, nein, nein. Ich mache es selbst. Ich brauche nicht. Ich mache keinen.
Deine drei besten Buchtipps. Musst auch, also ich habe das Flow, was du am Anfang gesagt hast, da müssen wir unbedingt, das würde ich voll gerne in die Shownotes packen,
wenn
ich jetzt ein Buch nehmen, da können wir dann nochmal den Titel recherchieren. Das zweite Buch muss, glaube ich, was von Tim Ferriss sein, weil...
Ja, dachte ich auch.
Was ist denn das, diese dicke Wälzer, den du bei dir
hast? Ja, das ist Tim Ferriss.
Ja, aber wie heißt Ferriss, der denn?
Tools der Mentoren.
Mhm. Das ist auch total interessant, weil du mir damals gesagt hast, dass Laura Marlina Seiler sehr, sehr viele Fragen auch von seinem, weil
er hat super geile
Fragetechniken und Laura hat, also gerade für diejenigen, die vielleicht mit Interviews auch arbeiten da draußen, ein ganz, ganz tolles Buch, um zu lernen, wie man die richtigen Fragen stellt. Und ich muss auch echt sagen, ganz, ganz tolles Buch, also darüber hinaus auch, wen er so interviewt in diesem Buch. Aber jetzt deine Buchtipps.
Deine Buchtipps. Sollen es jetzt Tipps sein oder Bücher, die mich bewegt haben?
Das dürfen jetzt doch zwei Bücher sein, die dich bewegt haben.
mich hat Hermann Hesse bewegt.
Mhm.
Hermann Hesse, und zwar zwei, also auf jeden Fall Siddhartha.
Mhm.
Das war voll süß, mein Papa hat auch irgendwann gemeint, das sollte man eigentlich wie so eine Bibel immer am Nachttisch liegen haben. Das ist, ja, ich habe das ihm gegeben, genau. Das ist, und da sollte man immer wieder rumblättern.
Und das zweite?
Das zweite... Mein Gott, ich habe so viele Interviews angehört, ne? Und so viele Bücher.
Nur ein weiteres Buch. Ich weiß, dass du ein wandelndes Lexikon, was Bücher... Und sie hat sie wirklich, ich sage es euch da draußen, sie hat sie alle gelesen. Unverinnerlicht und schon gelebt. Das ist unglaublich. Aber ein zweites Buch, wo du jetzt noch sagst, den Tim, den Hermann und... Hast du noch was Weibliches dabei?
Ich habe ganz ehrlich, ich habe... nie irgendwas zu Weiblichkeit gelesen.
Nein, aber ich meine jetzt eine Frau, eine Autorin.
Oh, ja, Mann! Oh, danke, sehr gut. Verrückt bleiben.
Von?
Gute Frage. Ich bin
ja, ist nicht schlimm.
Und das Geile ist, sie nämlich, das fand ich auch so genial, sie hat sich nämlich ihren Namen selbst gegeben. Sie hat sich irgendwann geschlossen, so, ich heiße nicht mehr so und so, sondern ich heiße jetzt so und so. Fuck, können wir das kurz nachgucken?
Nee, ist nicht schlimm. Nee, du, wie gesagt,
Tatjana, ich
trage das ja alles, das kommt ja alles unten rein.
Aber also, dieses
das
Buch heißt, von ihr, und ich fand sie toll. Ich habe das Buch gelesen, dachte ich mir, geil.
Verrückt
bleiben, genau. Ausrufezeichen.
Und so wir finden, genau. Und also wir finden auf jeden Fall, würde ich sagen, diesen Titel und ich, also beziehungsweise ich finde ihn, ich packe ihn rein. Und
die hätte ich gern interviewt.
Die hättest du gerne.
Die hätte ich gerne, die hätte ich gerne mal wirklich. Oh.
Das ist schön. Also ich danke dir, meine liebe Tatjana, für dieses tolle Interview. Euch da draußen alles, alles Liebe. Und wirklich, schaut euch Beziehungen 4.0 an. Bucht dieses Programm. Ich kann es nur von ganzem Herzen empfehlen. In diesem Sinne, alles, alles Gute. Danke dir.
Ich danke dir.
Schön, dass ihr heute wieder dabei wart bei dieser Folge. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann unter www.kimjasmin.com/podcast. Außerdem gibt es unten in den Shownotes natürlich auch den Link zu meiner Interviewpartnerin und auch nochmal zu meiner Webseite. Zudem gibt es eine Yoga-Reise, die ich anbiete. Sie heißt Rendezvous mit dir und geht nach Frankreich. Ich habe auch Familie in Frankreich, deshalb kam sozusagen dieses Land zustande. Es ist eine Reise, wo es darum geht, dass du deinen Körper auf allen Ebenen erleben kannst. Das heißt zum einen natürlich in gutem, richtig schönem Wohlfühlessen, in der Yoga-Praxis selber, Meditation. Es gibt Möglichkeiten, dort in der Umgebung, ist in der Nähe von Toulouse, wandern zu gehen. Und wir haben auch die Möglichkeit, ja, in den Pool zu springen und die Sauna zu nutzen. Wenn du auf diese Reise Lust hast, dann findest du die unter www.yogamitkim.de. Auch das ist jetzt in den Shownotes. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne oder uns, meiner Interviewpartnerin und mir, auf iTunes eine Bewertung hinterlassen. Darüber freue ich mich. Ansonsten schön, dass ihr wieder dabei wart. Habt einen wunderschönen Nachmittag.